Das schlechte Herz sündigt bewusst. Das ist jetzt weg im Christus.
Und jetzt bleiben sie unbewusst. Die zwar noch Fehler sind, die zwar noch Sünden sind, aber da sie unbewusst sind, werden sie uns nicht annehmen. Wenn jemand, nachdem er in Christus war, jetzt eine bewusste Sünde tut, was bedeutet, er geht willentlich gegen den Willen Gottes und weiß, dass er dagegen geht, entscheidet sich gegen den Heiland und möchte den Heiland nicht mehr. In dem Moment tut er eine willentliche Sünde. Es geht nicht um die Sünde, wo du hineingetrieben wirst und du kämpfst dagegen an und du erliegst. Und dann stehst du aber auf, wirst aufgerüttelt und kämpfst wieder weiter. Darum geht es nicht. Das sind Fehler. Oder unbewusste Sünden. Oder Sünden, die Situationssünden. Oder wie können sie auch ausdrücken? Und damit ihr versteht, was ich meine. Und wenn man sich aber dagegen entscheidet, gegen Christus, ist man wieder bei dem ersten Bild. Ich. Man ist raus aus Christus. Wenn man einmal raus ist aus Christus, gibt es kein Zurück mehr. Man springt, das wollte ich noch unbedingt betonen, bevor wir weitergehen, man springt also nicht raus und rein in Christus. In Christus hinein, aus Christus raus. So etwas gibt es nicht. In der ganzen Schrift wird uns sowas nicht gesagt. Das ist total unmöglich. Zu denken, ich weiß, dass eine Gruppe in Polen gesagt hat, wir haben viele Gespräche mit denen geführt, aber die hatten das Verständnis, dass man ständig aus Christus rausfliegen kann. Man verliert also die Position aus Christus. Und man muss sich dann nochmal neu bekehren, man muss nochmal von neuem geboren werden, folglich auch neu getauft werden. Man muss also von neuem getauft werden dann auch. Und so hatten wir es dann, dass sie einige Geschwister 10, 15 Mal haben sich neu taufen lassen, weil sie einfach theoretisch, ich weiß es nicht, weil keines von denen gesagt hat, aber theoretisch, weil sie ständig von Christus rausfallen, weil ihr Verständnis ist, sie fallen von Christus raus, müssen wieder die Neugeburt erleben, kommen wieder in Christus hinein. Aber wie die Schrift uns sagt, eine Taufe, ein Herr, ein Glaube und eine Neugeburt. Es gibt keine zwei Neugeburten. Nicht einmal eineinhalb Neugeburten. Nur eine einzige Neugeburt. Dadurch werden wir in Christus hineinversetzt. Diese Beziehung muss jetzt aufrechterhalten werden durch den Glauben. Einzig durch den Glauben. Um zu glauben, müssen wir alles tun. Wir müssen unser alles stets übergeben, und das umfasst weit mehr als nur Gehorsam sein. Gehorsam, und wir wissen, dass es zum Beispiel gehorsame Kinder gibt, aber sehr oft sind gehorsame Kinder, ihr Herz ist ganz woanders, wo ihr Gehorsam ist. Also nicht verwechseln. Deswegen benutze ich bewusst das Wort Gehorsam mit Vorsicht, weil ich weiß, Menschen haben ein bestimmtes Bild, wenn sie hören Gehorsam. Wovon wir sprechen, ist nicht nur Gehorsam auf einer menschlichen Ebene. Wovon wir sprechen, ist die völlige Selbstübergabe. Das beinhaltet weitaus mehr. Es ist das Sterben des Ichs. Nicht nur Gehorsam, sondern es ist ein absolutes Sterben, wo alles dem Herrn übergeben wird. Nicht nur meine Taten gehorsam sind und dort sitze, weil mein Herz ist irgendwo anders, meine Gedanken ganz woanders, aber ich sitze da, weil Mama gesagt hat, jetzt hole ich. Nein. Sondern es ist eine vollkommene Selbstübergabe. Und das muss täglich aufrechterhalten werden. Durch den Glauben allein. Wir kommen in Christus hinein. Ihr Törichten, ihr wollt jetzt im Fleisch vollenden. Ihr seid jetzt in Christus drin. Das meint, ihr müsst etwas tun. Wie ihr den Herrn Jesus angenommen habt, so bleibt auch in ihm. Seid fest gegründet und verwurzelt im Glauben. Also, es ist deutlich. Ich denke, da haben wir auch keine Meinungsverschiedenheit. Wir gelangen in Christus hinein durch den Glauben. Bleiben in Christus drin durch den Glauben. Durch nichts anderes. Aber um Glauben stets zu halten, um diesen Fokus stets zu halten, diese Konzentration stets aufrechtzuerhalten, das erfordert einen riesigen Kampf. Nachdem wir diesen Kampf gekämpft haben und alles getan haben, alles, was in unserer Macht steht, und unser Ich stets übergeben haben, dürfen wir sagen, wir sind unnützig. Wir haben nur getan, was von uns gefordert wurde. Das bringt uns keinen Lohn ein, kein Dank von Seiten Gottes, so dass wir das getan haben, absolut nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das ist aber auch egal, ob ich das damit ausdrücklich war. Also das ist so das Grundverständnis. Das eine, wenn wir dort hineingelangen, haben wir sofort die Verdienste Christi. Durch den Glauben. Wir bekommen sofort die Verdienste Christi, die in der Vergangenheit für uns angesammelt hat. Er hat all die gerechten Taten getan. Er hat auf der Erde vollkommen gelebt. Und das gehört jetzt plötzlich uns, durch den Glauben, zugerechnet der Gerechtigkeit. Jetzt bleibt er aber dabei nicht stehen, sondern möchte uns auch sein Leben geben. Und das habe ich nicht dorthin gemalt.
ja, vielleicht schwierig das darzustellen. Vielleicht habe ich doch gemacht, in dem Sinne, wenn wir das so sehen, dass jetzt innerlich alles sauber ist. Wir sind zwar noch gezackt, das sind die Fehler, die wir haben, aber innerlich ist Christus. Christus erfüllt alles in allem, deswegen ist es nicht mehr schmutzig wie dort oben, unser Ich. Und so ist sauber, denn Christus gibt uns nicht nur eine Position in ihm, sondern umgekehrt, er erfüllt uns auch, und das ist die verliehene Gerechtigkeit. Er verleiht uns jetzt seine Gerechtigkeit, damit wir auch in Zukunft nicht fallen. Sehr gut, also zwei Gedanken. So, jetzt sagt mir mal, was ihr davon haltet. Verbesserungsvorschläge, Gedanken zur Erbauung, die für uns alle ansehen sind. Was sagt ihr so wie in dem Studium, was soll ich entschuldigen?
Also ich wollte nur sagen, in der französischen Bibel steht nicht unbewusste Sünde, sondern unbewusste Irrtum. Vergibt man meine verborgenen Irrtum und Sünde. Und John der erklärte es immer so, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und wer als Atheist kennt das Gesetz sehr gut. Also geht es hier um was anderes, nämlich um diese Fehler. Und der John, der gab immer gerne ein Beispiel, was Fehler und Sünde ist. Wenn ich am Sabbat eine Schwester besuche und sie ist am Stricken, dann sagte John zu ihr, ja, nur ein Beispiel. Aber heute ist doch Sabbat, das sollte man nicht machen am Sabbat. Ja, ich mache es ja für Tabea. Also ja, das kannst du aber auch morgen machen. Wenn du heute einen kranken Menschen hast, wo die Windel gewechselt werden muss, gewaschen muss, weil er schmutzig ist und alles voll hat, das kannst du am Sabbat tun. Aber stricken, das kannst du morgen auch tun. Sondern nur die Sachen, die wir wirklich machen müssen, weil es für den Nächsten zur Wohltat ist. Und nächsten Sabbat kommt schon wieder hin und sie strickt wieder. Dann wird aus dem Fehler, wo sie vorher gemacht hat, eine Rebellion. Eine Rebellion ist Sünde. Also verborgene Sünden sollte man eigentlich nicht sagen, weil Sünde ist immer offenkundig eigentlich. Aber Fehler, die werden wir machen.
Aber jetzt in dem Beispiel, weil du das jetzt gerade erzählt hast, was ist jetzt in diesem Bild hier mit dieser Schwester, die jetzt am nächsten Sabbat trotzdem wieder gestrickt hat? Du sagst, raus aus Christus rein und raus geht nicht. Aber wo steht sie jetzt?
Das Ich beginnt wieder schmutzig zu werden innen. Man verliert aber nicht die Position aus Christus. Wir stehen in Gefahr, dass alles schmutzig wird innen. Noch heiligt uns Christus. Wir lassen ihn nur nicht zu, dass er in uns Herr ist. Ein Stückchen in uns sind noch wir. Christus hat Geduld mit uns und versucht uns zu schleifen. Er bringt uns noch eine Probe und noch eine Probe. Solange wir uns aber nicht gegen Christus entschieden haben, vollkommen und vollständig, bedeutet das nicht, dass wir unsere Position raus. Wir müssen ja verstehen, in Christus bedeutet, dass all das, dass die Erlösung für uns wirksam ist. Das ist eine objektive Sache. Denn dass Christus mich erfüllt, das ist die subjektive Sache. Objektiv ist, dass wir alle in Christus sind seit 2000 Jahren. Weil die meisten sind in Christus, ihre Stellung ist in Christus, und aber voll mit ihrem Ich in einem schmutzigen Zustand. Christus versucht uns jetzt zu reinigen, aber er schafft es nicht, wenn wir uns dagegen weigern. Wenn wir uns weigern und es nicht aufhören, uns zu weigern, und uns letztendlich dann gegen Christus entschieden haben, ist auch diese objektive Tatsache für uns überhaupt nicht wirksam. Wir sind nicht in Christus. So vielleicht, etwas. Vielleicht war das ein bisschen undeutlich. Ja.
Ist sie nur in dem Moment jetzt, wenn sie jetzt sterben würde, ist sie nur jetzt erlöst oder nicht? Ist sie gerettet oder nicht?
Wenn sie sich weigert, das ist eine Sache des Herzens. Wenn sie, da können wir nicht reinschauen. Kommt jetzt auf den Fall an. Man kann aber bestimmen, ganz klar bestimmt sagen, wenn sie also nicht erlaubt hat, dass Christus in ihr Einzug erhält, dadurch, dass sie ihrem eigenen Willen nachgegangen ist, obwohl sie es wusste, so wie eben sagt, dann hat sie keine Chance. Wenn es aber eine unbewusste Sünde war oder sie dagegen angekämpft hat und sie stirbt dahin, dann meine ich, dass sie gerettet ist. Und das wird ihre Natur auch verändern. Sehr viele sind, die bis zu ihrem Tod noch zu kämpfen hatten mit verschiedenen Dingen. Aber sie haben dagegen angekämpft, sie wollten, aber es schien es irgendwie nicht begriffen zu haben, dass sie in Christus völlige Freiheit haben. Deswegen ist das Blut für die nicht weniger, sondern sie sind genauso erlöst. Nur haben sie Christus nicht so perfekt offenbart. Das bedarf aber mehr Erläuterung, denn ich denke, da kann vieles missverstanden werden. Deswegen stellt nur Fragen. Sagt eure Meinung, vielleicht könnt ihr klären, das dazu sagen.
Also ich habe auch Erfahrungen gemacht. Ich wusste mal ganz klar, wenn irgendwas nicht stimmt, das wird ihm nicht gefallen. Ich habe mich darauf hingewiesen und dann habe ich rebelliert. Und erst in dem Moment eigentlich, wo er mich wieder erinnert hat, hat gesagt, ich liebe dich doch, Rosina. Lass es doch los, ich meine es gut. Und wenn ich mich dann auf alle Erfahrungen berufen habe, dass ich mich erinnert habe, ja, wenn ich dann diese Rebellion abgegeben habe, angenommen, ich stricke eben noch am Sabbat und sage, ich will, das ist eben okay und ich mache das bei jemand anderem. Einfach irgendwie geglaubt zu haben, es besser zu wissen als er, dann hat dieser Kampf stattgefunden, aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, du bist für mich gestorben, du hast mich so sehr lieb, also lass mich doch einfach fahren. Und dann war die Befreiung da. Und ich glaube, er gibt uns immer die Möglichkeit, er wartet so lange, ich glaube, er würde mich nicht sterben, also in so einer Zerrissenheit. Ich glaube, er würde mich so lange begegnen, bis ich mich wieder entweder dafür oder dagegen entschieden habe. Und dass dann die nächste Prüfung kommt oder irgendwas. Aber also es gibt so viele solche Kämpfe und ja, ich weiß, aber das erst durch deine Liebe, durch die Macht deiner Liebe immer wieder schafft eigentlich, dass ich dann doch sage, ich gebe es aus, ich weiß, dass es gibt. Mhm.
Also ich spüre, dass ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Ich sehr leid zumindest. Objektiv von Gottes Seite aus sind alle Menschen in Christus. Von Gottes Seite aus sind alle Menschen in Christus. Müssen wir verstehen, dass wenn wir das erste missverstanden haben, haben wir ein Riesenproblem.
Also gibt es das Linke dort eigentlich gar nicht?
Doch, natürlich. Darauf komme ich jetzt. Selbstverständlich gibt es das. Das ist deine subjektive Erfahrung. Wo steht ich? Gottes objektive Sicht, du bist in Christus. Deine Erfahrung, subjektive Erfahrung, ist das Ich, und außerhalb von Christus. Mhm. Wann bist du auch tatsächlich in Christus? Nochmal wenn du es glaubst.
Wenn du es glaubst, durch Sterben und nochmal geboren.
Ganz genau. Das ist der Glaube an sich. Also wir sind ja gut, aber ich versuche das auch immer wieder, weil es ist ja richtig. Ich bin ja nicht dagegen. Nur durch die vollständige Übergabe und durch die Neugeburt, die dadurch entsteht. Erfahren wir das, erfahren wir unsere Stellung in Christus, wird es in unserer Erfahrung auch sichtbar. Solange gilt für unsere Erfahrung, unsere Realität, ist das Ich außerhalb von Christus. Von Gottes Seite aus, der ganze Menschheit in Christus schon. Warum? Es gibt viele Aussagen, die das ganz klar bestätigen, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Christus ist gekommen, um für die Sünder zu sterben, unter denen ich der Größte bin, sagt Paulus. Für die Sünde ist er gekommen. Er hat, Schöpfer hat gesagt, mit seinem menschlichen Arm umfasst er die gesamte Menschheit. Sie sagt tatsächlich die gesamte Menschheit. Und wir haben darüber gestern ein wenig versucht zu sprechen. Er umfasst alle. Das bedeutet, wir sind alle in ihm. Nur unsere Erfahrung wird es nie sein, wenn du das auch nicht glaubst. Deswegen ist deine Erfahrung, deine subjektive Erfahrung, soweit es dich betrifft, bist du außerhalb von Christus, solange du nicht glaubst. Glaubst du, dass du in Christus bist, erlebst du es tatsächlich, dass du in Christus bist, denn du bist tatsächlich in ihm, denn in ihm sind wir und leben und weben wir. In ihm. Und deswegen bist du dann auch der Erfahrung nach in Christus, nicht nur jetzt objektiv, sondern auch jetzt plötzlich subjektiv, in dem Moment, wo du es glaubst. Jetzt ist die ganze Menschheit in Christus, aber sie sind in dem Zustand, in dem Ich-Zustand, mit dem Schmutz, den wir haben, in Christus. von Gottes Seite aus. Denn von Gottes Seite gibt es kein Hindernis mehr. Sünde ist kein Hindernis. Warum? Weil Christus hat die Sünde vernichtet in seinem Leib. Jeder, der das nicht bekennt, ich kenne Brüder, die das verneinen, die schon lange im Werk sind, und die sagen, nein, Sünde trennt uns immer noch von Gott. Sünde trennt uns nicht mehr von Gott. Christus ist gekommen, um uns Frieden zu predigen. Um uns zu sagen, Friede. Ihr müsst nicht mehr kämpfen. Der Kampf ist vorbei. Wer hat den Kampf gekämpft? Christus, nicht wir. Habt ihr eine Chance gegen Sünde? Habt ihr eine Chance gegen das Ich, gegen Satan? Paulus sagt es. Paulus sagt, ich versuche es. Keine Chance. Es ist so, als würde ich gegen einen Riesen von 10 Metern kämpfen. Ich habe keine Chance. Ich versuche mein Bestes. Aber es ist mir ständig überlegen. Es ist 10 Meter hoch. Ich komme gegen mich 100 Meter hoch. So. Aber Christus hat die Sünde besiegt. Er ist der Einzige, der sie besiegen kann. Hat er sie besiegt? Und was kämpfen wir gegen Sünde? Es gibt keinen Kampf gegen Sünde. Es gibt nur den Kampf des Glaubens für den Christen. Kein Kampf gegen Sünde. Sehr wichtig.
Also, wir müssen im Glauben annehmen, was Jesus vor 2000 Jahren in unserem Fleisch erreicht hat. Ja. Das ist.
Denn als er kam, brachte er Göttlichkeit in die Menschlichkeit und tötete das Fleisch, die fleischliche Gesinnung in dem Fleisch, verdammte das Gesetz im Fleisch, dass das Gesetz nichts mehr gegen Christus hatte, denn er hat die Sünde vernichtet. Und wo keine Sünde, da kann das Gesetz nichts mehr sagen. Konnte also gegen Christus nicht anhaben. Deswegen müssen wir in Christus hinein, denn dort kann das Gesetz uns nichts mehr anhaben. Dort sind wir frei vom Gesetz. Ich weiß, dass es sehr oft unvollständig ist. Also glaubt ja nicht, ich sage das jetzt und es ist alles 100% vollständig. Ich kämpfe mit den Worten. Ich hab ein Verständnis in meinem Kopf. Ich versuche es euch auch, aber ich denke, es war schon deutlich genug für alle, die wirklich darüber nachdenken, war das schon deutlich genug. Ja. Sonst ist euch etwas aufgefallen an den Blättern oder möchte ich noch was dazu sagen? Vor allem was zugerechnet wird und die verliehene Gerechtigkeit angeht. Stimmt ihr damit nicht überein? Meint ihr, es sollte eher umgekehrt sein? Meint ihr, dass es überhaupt nicht so stimmt? Oder irgendetwas sagt er mal. Ich denke, alles, was wir sagen.
Die Welt wird erst geschenkt, alles andere, alles weitere. Das ist so ein Schmerz und dann auch diese Freiheit. Und das besorgt alles andere eigentlich. Da kann ich mal die Liebe vergeben. Das ist dein Werk.
Ich persönlich, ich habe das auch gestern in der Andacht so versucht zu betonen, weil für mich war die kostbarste Tatsache genau das, in Adam oder in Christus. Und dass ich nur durch den Glauben rübergelange in Christus hinein. Und mit dir frage ich auch, zeigt mir so richtig meinen Zustand auf, dass in mir nichts ist. Ich kann von mir auch nichts erwarten, kann auch nichts dafür tun. Einzig durch den Glauben das Geschenk annehmen. Und dann gelange ich in Christus hinein. Dort beginnt er mich zu schleichen, an mir zu arbeiten. Meine Aufgabe ist was? Mich ständig vollkommen ihm auszuliefern, wie der Ton den Töpfer untertan ist. So muss ich Gott lieben. Wenn einer rebelliert, wie Martina sagt, ich habe mir gedacht, ja, der Mann, ich persönlich habe es einmal, im Glaubenskampf, wenn man rebelliert. Und kann Christus nichts tun, denn er wird uns nicht zwingen oder gegen unseren Willen schleichen. Nein. Sondern er bietet uns das an, ich möchte dich jetzt dort schleifen. Und wir sagen, nein, dann rührt uns auch nicht an. Aber er bringt uns in eine Situation, wo wir es dann zulassen, wo wir dann locker lassen, damit wir dann machen können.
Darum soll auch mir entmutigt sein, wenn der Herr uns Sachen offenbart. Und mir ist es so ergangen, dann habe ich geweint und habe ich gedacht, ich habe kein neues Herz, das ist alles. Ich habe doch mein neues Herz gebeten, aber es ist alles umsonst und so. Ich sehe mich viel schlechter als vorher. Ich habe gesagt, sag Halleluja. ist ein gutes Zeichen. Jetzt kommt der Herr und zeigt dir, was da im Herzen noch steckt. Denn bevor du bekennen kannst, musst du dich erstmal kennen, was da noch steckt. Das ist so ein Wichtig, dass wir zum Heiland kommen dürfen. Wie wir sind. Nicht gut ist uns, aber er kann uns nochmal. Das ist schön.
Das war wieder ein Zitat, was dazu sehr gut passt, was Schwester Weiß sagt. Richie, das gilt auch dir. Hier heißt es in ausgewählter Botschaft: Darum kommet und suchet und findet. Die Quelle der Energie ist zugänglich, sie ist unermesslich und steht euch frei zur Verfügung. Kommt mit demütigen Herzen und denkt nicht, ihr müsstet zuerst gute Werke vollbringen, um das Wohlwollen Gottes zu erlangen, oder dass ihr euch erst bessern müsstet, bevor ihr zu Christus kommen könnt. Ihr habt keine Kraft, Gutes zu tun und könnt euren Zustand nicht bessern. Ohne Christus haben wir kein Verdienst, keine Gerechtigkeit. Unsere Sündhaftigkeit, unsere Schwäche und unsere menschliche Unvollkommenheit machen es uns unmöglich, dass wir vor Gott erscheinen. Es sei denn, wir sind mit der fleckenlosen Gerechtigkeit Christi bekleidet um uns herum. Wir müssen in ihm erfunden werden. Wo müssen wir erfunden werden? In ihm. Ohne unsere eigene Gerechtigkeit. Nur mit der Gerechtigkeit, die in Christus ist. Im Namen, der über alle Namen ist, dem einzigen Namen, der uns gegeben ist, darin wir selig werden können, nehmt die Verheißung Gottes in Anspruch. Der Heiland sagt zum bußfertigen Sünder: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr nicht in ihn hineingeht, kommt ihr nirgendwo hin. Und dann sagt er: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Woher hinausstoßen? Aus Christus, aus sich selbst. Wer in ihn hineinkommt, wird er nicht hinausstoßen. Das bedeutet, vor 2000 Jahren sind wir alle hineingelangt, aus Gottes Sicht. Es ist nicht seine Aufgabe, uns aufzustoßen. Das ist das Verständnis von den meisten Christen. Sie denken, Christus tritt ja auf als der sichtet. Und er schmeißt jetzt alle raus, die nicht in ihn hineingehören. Und er, was ja richtig ist in einem gewissen Sinne. Aber nicht so, wie es sich die meisten vorstellen, dass er, du gehst raus, du kommst rein, du gehst raus, du kommst rein. Und das passiert aufgrund dessen, was du tust. So denken auch die meisten Geschwister. Wenn ich Gutes tue, sagt Christus, okay, du gehörst zu mir. Tust du Schlechtes, sagt Christus, okay, du gehörst nicht zu mir, raus aus mir. Was ja im Grunde ja so ist, nur kann es leicht missverstanden werden. Eher ist es besser erklärt, wenn man sagt, wir sind alle in Christus, und jetzt bringt Christus Situationen, wodurch der eine von alleine geht und die anderen noch fester in ihm bleiben. Aber es ist nicht seine Aufgabe, uns rauszustoßen, wenn er selbst sagt es. Wenn zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen.
Ja, weil dann kann er auch nicht, weil die Schrift sagt, dass der gute Hirte, wie er erzählt von sich selber, wenn ein Schaf ist weggelaufen, er geht nach, er lässt alle anderen, also er lässt uns nicht so leicht zu fallen. Wir fallen, wir verlassen ihn, aber er immer kommt nach uns und er bringt zurück. Weil er hat versprochen, er verlässt uns nicht. Von unseren Kräften, wir sind schon verloren, wir laufen von ihm immer weg, nach unseren Lüsten, nach unseren Vorstellungen. Aber er ist gnädig und er kommt immer nach uns.
In Johannes 10, Vers 1 habe ich etwas gefunden. Entschuldigung.
Wenn du wolltest.
Wenn du wolltest.
Ja.
In Vers 1 von Johannes 10, da heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also das kam mir so in den Kopf, weil ich das nicht. Johannes 10, Vers 1. Und dann Vers 9 noch. Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein- und ausgehen und beide finden. Also nicht aus ihm einen, sondern er stellt es dar als einen Ort, wo die Schafe immer einen Weideplatz haben und so weiter. Das bedeutet, satt ist grün, immer zu essen. immer geistig gesehen, immer gespeist und so weiter. Also es hat doch viele tiefe Bedeutung. Aber er sagt, jeder andere, also jeder, der nicht zur Tür hineingeht, sondern fährt er zum Fenster rein oder kommt zum Dach herein, was sind das für Werte? Wer kommt denn zu? Was ist anstrengender? Durch die Tür reinzugehen oder durch das Fenster zu klettern?
Ja, durch die Tür.
Anstrengend ist durchs Fenster zu klettern. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir aus eigener Kraft dort. Wenn du gehst, ist das keine Kraftanstrengung.
Ja.
Aber wenn du eigene Werke tust, ist, wenn du kletterst, du fängst dann zu klettern und zum Fenster reinzugehen. Du möchtest also rein ohne Christus. Und das sind Leute, die dann sagen, Christus ist neben mir und hilft mir. Ich gehe rein zum Himmel, aber nicht zu der Tür. Oder ich gehe zum Fenster rein, ich gehe zur Decke rein oder sonst wo, wo ich einen Schlupfloch finde. Aber ja nicht durch Christus, ja nicht in Christus. Und da war gerade einer, mit dem ich gesprochen hatte, dann so vehement dagegen und ich dachte mir, warum ist der eigentlich so dagegen? Und ich habe ihn gefragt, warum bist du so dagegen, dass ich sage, wir sind in Christus? Was die Schrift an so vielen Stellen macht. Ich möchte euch nur kurz eine Liste zeigen. Hier. Diese Verse sagen alle in Christus. In Christus. Also es ist nicht ein, sind nicht ein, zwei Verse, sondern Paulus hat da wirklich sichergestellt, dass in jedem Brief mindestens 12 im Römerbrief allein, in Korinther wieder 10 oder 12 Frauen und noch mehr und so weiter. Also jede Gemeinde hat wirklich richtig sichergestellt, dass sie ja nicht verpassen, worum es geht. In Christus, dort ist unser Platz. Jeder, der versucht, woanders einzusteigen, ist ein Diener. Er hat keine Gerechtigkeit. Deswegen sagt dann auch der König, der dann kommt, in dem Gleichnis, der sagt, wie bist du denn hier reingekommen? Das ist eine interessante Frage. Wie bist du hier reingekommen? Wärst du zur Tür reingekommen, hättest du dann Hochzeit nicht gewandt an. Denn was wird an der Tür gegeben, früher bei den Hochzeiten? Das Gewand wurde dort ausgeteilt. Die Hochzeitsgäste kamen nicht mit ihrem eigenen Gewand, sondern das Gewand wurde jedem Einzelnen dort gegeben, auf der Hochzeit. Sehr interessant. Das musste der die Hochzeit veranstaltet hat, der musste dafür sorgen, dass die Hochzeit im Gelände für jeden einzelnen Gast da war. Und die werden an der Tür ausgeteilt. Also ist er nicht zur Tür hereingekommen, denn dann hätte er eine Hochzeit nicht gewonnen. Deswegen die Frage, wo bist du hereingekommen? Du hast durch eigene Kraft versucht, hier reinzukommen. Und dann wurde er sofort rausgeworfen. Er war in Christus, aber mit seinem eigenen Gewand. Und dann heißt es, wie bist du da reingekommen? Durch den Glauben nicht. Denn dann wärst du durch die Tür reingekommen. Raus mit dir. Und dann wird er rausgeworfen. Also so zumindest im Gleichnis.
Gibt es noch Fragen?
Ansonsten hätte ich noch sehr wertvolle Zitate von Schwester Markusi. Sehr wertvolle Lehrer sagen. Aber ich wäre sehr gerne, würde sehr genau von euch was hören. Auch bezüglich der Babys, ja, da wollten wir auch noch. Habt ihr da noch was? Irgendetwas, was ihr sagt, da habe ich etwas anderes gefunden. Lasst uns alle gemeinsam öffnen. Wenn ich eine Einwände habe, der trage das vor in einem himmlischen Geist, in einem göttlichen Geist. Und jeder wird sich freuen. Wir können gemeinsam danach suchen, ob es sich so verhält. Wir können auch auf die Knie gehen und den Heiland bitten. Wir sind alle auf dem Weg. Keines besser von uns, keines schlechter. Wir alle arbeiten für den Herrn. Schließt kein einziger aus. Ich denke, hier ist keiner unter uns ein Wolf im Schafpelz. Deswegen muss auch keiner verurteilt werden, wenn er mal gegen ein Argument ist oder meint, dass das nicht richtig ausgedrückt oder so weiter. Wir sind alle in Christus angenommen, in den Geliebten. So lasst uns auch einen den anderen höher erachten als uns selbst. Bezüglich der Babys, wenn ihr sagt, da bin ich nicht einverstanden, weil es könnte auch so sein, vielleicht habt ihr etwas gelesen, was Schwester Weiz sagt, dann können wir das gemeinsam klären.
Gut, vielleicht eine Frage mal dazu. Denn die Babys sind im Prinzip in derselben Situation wie die Erwachsenen. Sie sind von ihrer Natur her sündig dort. Und der Erwachsene kann sich entscheiden, irgendwie, oder was das Kind oder Baby nicht kann. Wie gesagt, es sind zwar objektiv von Gott aus alle gerettet, alle in Christus. Ich weiß nicht jetzt, wie das subjektiv jetzt, aber muss der Mensch irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja, das mal Baby das nicht kann.
Fangen wir vielleicht mit dem ersten Mal, was du gesagt hast. Babys sind von Geburt an verdorben. Sie haben eine verdorbene Natur, eine sündige Natur. Sind, können wir sagen, stimmen alle damit überein? Eine wichtige Frage, sind Babys Sünder? Wenn wir sagen, sie haben einen sündigen Charakter, sündige Natur, okay. Aber stimmen wir alle damit überein, dass sie Sünder sind? Das ist die erste Frage.
Wenn nicht,
dann müssen
sie nicht
sterben. Mhm. Wow. Die sind so für jeden Menschen. Wenn ja, wie begründet ihr das? Wenn nein, wie
begründet
ihr das?
Weil alle kommen von Adam. Ich sage mal, nicht von Adam gekommen, aber ich
war von Natur und Geld und
nicht
an.
Also die Grundlage dafür ist Adam, Adams Leben.
Ja.
Adam war nach dem Sündenfall, war ja ein Sünder. War Adam ein Sünder nach dem Sündenfall? Und selbstverständlich war er das. Gut, dieses Leben gibt ja an uns weiter. Was sind wir, ne?
Sünder.
Sünder. Das ist interessant, dass Schwester Weib dieses Wort. Das habe ich jetzt nicht ausgesucht, weil das ist ja nicht unbedingt. Das hätte ich aussuchen können. Sie sagt also, wir sind Sünder. Sie benutzt das Wort Sünder. Von Geburt an, Sünder. Sehr interessant. Und ja, sie benutzt noch ein anderes Wort, was ich nicht benutzen würde. Weil ich weiß, ich gebe ihr voll recht, aber ich weiß, das trägt sehr viele Missverständnisse mit sich. Sie sagt, wir tragen die Schulden Adams. Eine heftige Aussage, ich muss es zugeben, es ist eine sehr starke Aussage. Und deswegen, der David kam das erste Mal damit raus und ich muss ihm zustimmen. Ich habe darüber scharf nachgedacht, weil ich doch nicht irgendwie nachlaufen wollte hier auch in dieser Sache und sagen bla bla bla, ich meine, ja, so ist das. Sondern ich muss schauen, wo ich stehe. Aber ich bin so froh, dass der Herr uns eben durch andere, die da tief reingeguckt haben und der Herr ihnen Tolles offenbart hat, genauso wie ihr da irgendwo reingeschaut habt und ihr teilt es uns mit und wir haben einen Segen. Ihr segnet uns damit. Genauso wie ich versuche, das, was mir der Herr gezeigt hat, auch euch weiterzugeben und hoffe, dass ihr dadurch einen Segen empfangt. Aber so habe ich das als Segen gesehen, wo der David gesagt hat, also Schuld würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, verdammt. Die Bibel offenbart uns auch diesen Begriff, sagt verdammt. Wir sind alle durch die Schuld sein, verdammt. Schwester Weib geht so weit, ist also sehr extrem und sagt, wir haben die Schuld. Nach unserem Verständnis, Schuld ist immer das, ich habe etwas getan und bin schuldig an meiner Tat. Ich werde vor Gericht gestellt und werde jetzt der Tat beschuldigt, die ich getan habe. In diesem Fall aber ist es nicht so, sondern wir tragen eine Schuld, denn wie in einem heutigen Gericht, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe etwas Schreckliches getan. Etwas Schreckliches. Und was sogar ein irdisches Gesetz ist, verurteilt. Und ich werde dafür verhaftet, werde vor Gericht gestellt. Und jetzt kommt der Martin. Und er steht neben mir. Und er hat nie das getan, was ich getan habe. Er ist sauber von dem Gesetz. Und jetzt kommt mein Anwalt und sagt, okay, Herr Richter, dieser Mann ist angeklagt. Der ist schuldig. Er hat auch etwas getan, etwas sehr Böses. Er muss hingerichtet werden oder eingesperrt werden und was auch immer. Aber ich habe eine Lösung. Dieser andere Mensch, der Martin, hat alles richtig getan und deswegen sprechen wir den anderen frei. Ja? Ist euch das gerecht? Ist für euch das logisch? Dieser Mensch ist ein Sünder. Der andere ist kein Sünder, aber seine Verdienste werden dem zugerechnet und er ist gerettet. Das wäre total ungerecht. Kein Richter würde darauf eingehen. Der würde lachen und uns auf den Gerichtssaal schmeißen. Der braucht mir das. Ja. Aber das ist das Prinzip das ist das Prinzip, dass wir nur durch den Glauben annehmen können. Adam hat etwas getan, ich habe nichts getan, deswegen ist es für so viele so schwierig, das anzunehmen. Und auch wo wir da im Zeterritz waren, war ein Bruder dort und hat gesagt, ich kann das nicht annehmen. Adam hat das getan und ich bin schuld. Nein, das nehme ich nicht an. Und ich bin verdammt, ich muss sterben. Aber der Mann hat übersehen, dass er sterben musste. Er altert, er selber hatte weißes Haar. Woher kommt das? Paulus sagt, das ist der Beweis dafür, dass wir die Sünde tragen. Dass wir verdammt sind aufgrund dessen, was Adam getan hat. Wir haben also alle gesündigt, sagt er, folglich. Das Schlussfolgerung. Da wir alle sterben, da der Tod zu uns alle durch ihn durchgedrungen ist, sind wir alle dem Tode untertan. Weil wir alle gesündigt haben. Und sagt der Bruder, nö, ich habe nichts getan, Adam hat es getan. Was haben wir dazu beigetragen, dass wir jetzt sterben, direkt zu dieser Verdammung, die über uns ist? Na, nichts in erster Linie. Wir haben zwar alle gesündigt, natürlich, aber Paulus sagt, wir haben alle gesündigt in Adam. Deswegen sind wir da. Nun, das gleiche Gesetz gilt jetzt in Christus. Warum? Durch die Gnade. Weil Gott gnädig ist. Da kommt die Gnade zum Vorschein. Die Liebe Gottes zum Vorschein. Er sendet seinen Sohn und seine Verdienste werden mir genauso wie die Schuld dessen, was Adam getan hat, mir zugerechnet wird. Und ich bin verdammt. Ich stehe so da und jetzt kommt Christus. Christus hat all das Beste getan. Durch den Glauben gehört es mir. Und du stehst so da. Ich habe nichts getan in beiden Fällen. Ich falle von einem Schock in das nächste. Zuerst einmal ein schrecklicher Schock des Todes und dann ein positiver Schock, dass ich gerettet bin. Wenn ich es so haben möchte. Also, ich sehe, Adam tut etwas, ich bin verdammt. Der Christus tut etwas, ich bin erlöst. Ich habe nichts getan. Ich bedanke mich nur. Aber weil wir eben eine freie Entscheidung haben, müssen wir diesen Glauben jetzt auch behalten. Denn das geschieht allein durch den Glauben. In dem Moment, wo du denkfähig bist, musst du das ja glauben. Und das ist auch so logisch, warum? Es ist so logisch, dass das keiner leugnen kann. Warum? Warum musst du es glauben? Warum müssen es die Babys nicht glauben? Sie haben einen Verstand, der ist so begrenzt, dass die keine freie Entscheidung treffen können. Vielleicht mal so, dass das besser formuliert. Und dann? Sie leben aber nichts, weil sie nichts glauben. Sie glauben weder Böses noch Gutes. Stimmt's? Glauben Babys etwas?
Nein.
Sie glauben gar nichts. Sie handeln nach nichts Ding. Erst wenn sie so weit sind, dass sie Dinge anfangen zu begreifen, fragt mich nicht, wann das ist, im Leben eines Kindes, dass er anwächst, in welchem Alter sie beginnen, Dinge zu begreifen und eigene Entscheidungen zu treffen und zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden in einem sehr begrenzten Sinn. Sehr limitiert, aber schon, sie haben schon ein Verständnis dann, irgendwann. Aber Babys haben noch kein Verständnis. Jetzt ist aber interessant, du lebst das, was du glaubst. Merkt euch diese Aussage, du lebst das, was du glaubst. Da Babys nicht glauben, leben sie das auch nicht aus. Sie leben zwar, aber sie sind in einem hilflosen Zustand, in einem Zustand, wo das Ich nicht entscheiden kann. Deswegen leben sie nicht das, was sie glauben, in dem Sinne. Aber wir lesen das, was wir glauben, weil wir Dinge jetzt begreifen. Babys begreifen nicht, deswegen glauben sie nicht. Wir begreifen, wir glauben. Aber das Problem beim Menschen ist, der Verständnis hat, ist, dass er lebt, was er glaubt. Und wenn ihr glaubt, ihr seid Sünder, dann lebt ihr das. Und Gott kann euch nicht helfen. Wenn ihr glaubt, ihr seid der König von England, glaubt ihr das. Niemand kann euch das nehmen. Und ihr lebt das. Ihr geht auch so umher. Ich habe mal von einem gelesen, der glaubt, dass er Napoleon ist. Und er hat immer die Münze getragen in einem Irrenhaus und dann ist er so umhergegangen wie Napoleon damals, so die Hand da rein. Dann ist er umhergegangen. Und jeder musste mit Napoleon oder mit Eurer Hoheit und so weiter ansprechen. Und er ist gegangen und die Ärzte, die wussten schon Bescheid und sagten schon, ah, Napoleon und so, und hat sich verbeugt und er war voller Genugtuung gegen den anderen. Ja, du lebst das, was du glaubst. Begreif das. Das ist sehr wichtig. Und wenn du denkst, wenn du glaubst, dass du Sünde nicht überwinden kannst, dann lebst du das auch. Und Gott kann nichts tun, denn du lebst dieses Leben. Glaubst du, dass du in Christus bist, lebst du folglich das Leben, das du in Christus hast. Und deswegen merkt ihr, dass wenn wir erwachsen sind, dann hängt es von unserem Glauben ab. und du lebst, was du glaubst.
Ich
glaube, was wir kommen. Ja, danke schön. Wunderbar. Bestätigt das auch wieder. Aber bei Babys ist das ja nicht so, weil die nicht leben, was sie glauben, weil sie nicht glauben. Und sie glauben nicht, weil sie keinen Verstand haben zum Glauben. Denn um glauben zu können, musst du etwas verstehen. Babys verstehen aber nichts. Deswegen glauben sie auch nicht.
Ja, aber
ja, man lernt, schreien sie. Das ist eine Reflexion. Das ist, man könnte jetzt, ein Arzt könnte dir jetzt erklären, was für Impulse da jetzt stattfinden, und die gehen jetzt hoch ins Gehirn und das Gehirn veranlasst dann das Baby, dass es anfängt zu schreien. Es sind Instinkte, es sind noch kein bewusstes Handeln. Viele sagen, das ist schon ein bewusstes Handeln. Ich würde nicht so weit gehen. Aber ich möchte darüber nicht philosophieren, weil ich kein Profi bin. Das ist ja kein Fall. Ich verstehe. Ich denke, das sind so hilfreiche Tatsachen.
Ja.
Jemand vor?
Da darf ich fragen, warum nicht mit ihr weiterhin zum nächsten, was auch immer geplant ist.
Meine Kinder haben sich vorbereitet, ich würde sagen.
Gut. Sonst, ja, jetzt gut die Frage, dann gebe ich auch noch mal weiter. Hat jemand noch irgendetwas, dass wir das Jahr kriegen? Oder ist das irgendjemand was zurückgekehrt?
Weil ich mit dem Baby, das ist nicht doch in der Ewigkeit, aber wenn wir bei denen ankommen, sie sind das Gott gerettet, aber sie wollten das Gott.
Sehr gute Frage, ja. Und auch dafür gestellt. Mhm. Gott gibt ihnen eine neue Natur. Mhm. Genauso wie Adam ihnen eine Natur gegeben hat, die sie nicht wollten, die sie wirklich nicht Gott entscheiden wollten, gibt ihnen Christus seine Natur, und sie werden für eine Ewigkeit nichts anderes wollen. Mhm.
Aber wie
der Beispiel
dann, oder?
Wie ist das dann auch mit jedem anderen Menschen?
Wieder eine Frage. Ja, vielleicht jetzt. Also, Lucifer hat sich dagegen entschieden, weil das davor noch nie da war. Das Böse war nicht zum Vorschein gekommen, und deswegen wusste niemand, was Böse ist. Nun aber, da sich das offenbart hat, klar und deutlich vor dem ganzen Universum, wird niemand mehr, der einmal erlöst wurde, auf den Gedanken kommen, jemals gegen Gott zu gehen.
Ja, nee,
wurde auch erlöst. Genauso. Absolut.
Ja, aber das Baby ist gerettet durch Christi Opfer und wird auferstehen, wenn es schon tot ist. Und dort im Himmel wird erzogen in diese neue.
Aber das ist die neue Dame. Und Schwester Weiß, wieder nehme ich Sie zur Hilfe, weil wir ja unter uns sind. Schwester Weiß sagt, dass die Nägelmale ein ständiger Hinweis darauf sein werden, und jeder, der dort ihn anblicken wird und die Nägelmale sehen wird, der wird nie wieder irgendetwas Ähnliches tun. Und Gott wird auch die ganze Geschichte ja nochmal zeigen, sodass die Babys auch unterrichtet werden in den Erlösungsplan. Wir werden übrigens für alle Ewigkeit von dem Erlösungsplan lernen, und die Babys werden unterwiesen im Erlösungsplan, sodass wir alles sehen und nochmal klar gezeigt bekommen, wie es war. Sodass niemand, also sie werden genauso sichtbar sehen, die gerechten Gerichte Gottes, sie werden noch einmal sehen können, wie Satan werden in den tausend Jahren werden wir alles nochmal sehen. Selbst nach den tausend Jahren wird nochmal, selbst für die gefallenen Engel und die gefallenen Menschen, ein Bild ablaufen, sagt Schwester Weiß. Sind Worte, Schwester Weiß? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird. In Bildern, sagt sie, wird das, oder wie sie sich ausdrücken, ich weiß nicht, wie sie noch ein Wort machen, wird das nochmal also sichtbar gemacht. Und jeder kann also wieder unterscheiden. Ob du es also hier erlebt hast, in echt, oder dort oben sehen wirst, wie es war, ist, denke ich, dann doch, dennoch, kommst du auf das gleiche Ergebnis, du wächst nicht mehr. Ja,
also werden alle Babys gerettet, auch die Babys, die ungläubige Eltern haben, die von Gott überhaupt nichts wissen wollten.
Das ist meine Überzeugung, absolut. Denn nicht die Taten der Eltern haben sie verdammt, sondern die Taten Adams hat sie verdammt. Aber Christus ist doch gekommen in das Fleisch, um die Tat von Adams wieder zunichte zu machen. Um das alles rückgängig zu machen. Also wirkt es nur bei den Erwachsenen, aber nicht bei den Babys. Ich denke, dafür brauchen wir einen guten, wenn wir das sagen, ist ja in Ordnung, wenn wir das sagen. Aber wir brauchen dafür Bibel. Ganz klare Verse, die das sagen. Und ich habe bis jetzt nur Verse gefunden, die das Gegenteil sagen. Adam hat sie umgebracht. Christus hat sie lebendig gemacht. 1. Korinther steht das, wo Paulus sagt, wenn, so wie sie alle in Adam sterben, werden sie alle lebendig gemacht in Christus. Also das ist meine Grundlage. Ich bin überzeugt, dass Babys können werden. 1. Korinther. Erst. Ja. Also hier ist zum Beispiel in 2. Korinther 5, ab Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Und auch, wenn wir Christus gekannt haben, nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt doch so nicht mehr. Darum ist niemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, ist hier Neues geworden. Muss es immer sein. Ich suche es mal raus. Währenddessen können wir schon weiter. Corinna, war das ausreichend oder?
Das ging halt nicht.
Ja.
Ich soll das nur sagen. Ich recht ruhig, dass ich was dabei gelesen habe. Vielleicht auch fragen wir die Geschichte, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ihr schreibt, dass da Babys sind, auf der neuen Erde, die keine Eltern dort haben, also keine Mütter, und dass sich um diese Babys die Engel kümmern dann.
Wenn sie gläubige Eltern werden, dann müssten sie ja da
sein. Ja, eben. Ja. Also,
ja.
Sind auch Babys da, wenn sie viele sein. Ja, also viele, bestimmt.
Also der Vers sagt, denn so wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus wieder lebendig gemacht. Lebendig ist es. Ja, 1. Korinther 15, 22. 15, 22. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Sehr wichtig das Wort so. Ich habe das umrahmt mit Rot. Es ist also das gleiche Prinzip.
Ja.
Wir tun das nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Adam hat uns verdammt, haben wir das damit zu tun? Nein, insofern, dass wir verdammt sind. Aber wir haben mit der Tat nichts zu tun. Aber Adam hat es getan. Wir werden lebendig gemacht, haben wir was damit zu tun? Naja, wir sind lebendig gemacht worden, aber wir haben das zunächst beigetragen. Christus war. So, und jetzt Vers 22, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und das ist auch die Grundlage für die Frage, warum ich sage, in Christus werden wir lebendig gemacht.
Weil er
sich
des Todes aufgehoben hat.
Ja.
Warum?
Ja, mir ging es also während der ganzen Zeit darum, das aufzuzeigen, denn für mich hat das so deutlich gezeigt, dass unsere Erlösung überhaupt nicht von unseren Werken abhängig ist. Und darauf wollte ich hinaus. Wie vollständig die Erlösung Gottes ist, die Liebe und die Gnade Gottes, dass er alles getan hat, obwohl wir es nicht verdienen, obwohl wir dafür nichts getan haben, und Gott verlangt es auch. Das Einzige, was er verlangt, ist vollkommene Selbstübergabe, damit er das Leben töten kann und uns neues Leben nehmen.
Ich habe nur einen Gedanken, was ja auch wichtig ist. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, was den Patriarchen oder wo, dass Gott davon hätte sofort vernichten können. Aber dann wäre nie die Ursache der Sünde offenbart worden und die Engel hätten ihn auch furcht gedient. Also wenn am Ende alles offenbar ist, die Ursache von der Sünde, was das anrichtet, schon deswegen werden wir nie mehr die Sünde wiederholen können, weil wir die Ursache, die Folgen von der Sünde ja selber erlebt haben. wenn die Babys so unterrichtet werden, es geben keine Rebellen.
Ah, ja. Um es zu vervollständigen, danke, das hat mich auch eine Idee gemacht. Weil viele jetzt fragen, was ist mit der Aussage von Helen White, wo sie das sagt, dass Kinder eben doch geheiligt werden. Das sagt sie doch, geheiligt werden durch die Eltern. Das ist ja das, was Paulus sagt. Die Kinder werden geheiligt durch die Eltern und der ungläubige Mann wird geheiligt durch die Frau, nicht die gläubige Frau und umgekehrt. Ja. Aber ich denke, es geht hier darum, wenn die Kinder erwachsen sind und sie den heiligen Wandel der Eltern sehen, nicht erwachsen, sondern so weit sind, herangewachsen sind, dass sie verstehen, beginnen zu begreifen, werden sie ja geheiligt. Warum werden sie geheiligt? Und durch das Anschauen werden wir verwandelt. Wenn sie ihre Eltern sehen im heiligen Lebenswandel, werden sie nicht geheiligt durch die Eltern? Oder werden sie nicht verdammt durch die Eltern, wenn sie das die ganze Zeit sehen? Und jedes Mal, wenn die Schwester weiß, dass wenn die Kinder herangewachsen sind und beginnen eigenständig zu denken und sie sehen nur das, was die Eltern tun, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie verloren gehen. Weil die Eltern reißen sie mit, dadurch, dass sie
nicht nur besser erwachsen sind oder werden größer werden, dann kann das Kind auch lernen,
ich
was
es ist. Die gerade in dem Alter sind, wo sie beginnen zu begreifen.
Ja,
sehr oft sieht man das, Lehrer sagen das immer sehr oft an Schulen. Kinder offenbaren, wie es zu Hause zugeht.
Genau.
Durch ihr Benehmen offenbaren sie, wie es zu Hause zugeht, was die, wie die Eltern sind. Das sehen sie in den Kindern. Und wie die Kinder sich benehmen, das ist dann auch zu Hause hochwahrscheinlich auch der Fall. Nicht immer. Sehr oft sind Kinder, das ist nur eine Möglichkeit, sehr oft sind die Eltern sehr gottesfürchtig, wo die Kinder kommen in eine Gesellschaft unter Freunde, wo die gar keine Freunde sind, sondern es sind Kinder, die sich vollkommen dem Satan übergeben haben, den weltlichen Genüssen hingegeben haben und so weiter. Und die Kinder werden beeinflusst. Und die Eltern sehen das zwar im gottesfürchtigen Wandel zu Hause, aber können die Kinder nicht ständigen, weil sie mit falschen Kindern zusammen sind. Also da gibt es viele Faktoren, die da zu beachten sind. Ich finde das immer ein bisschen unglücklich, wenn man die Schwester weit hantiert, aber nicht alles betrachtet, was sie sagt. Ich finde das ein unvollständiges Studium und ich habe mir zum Ziel gemacht, dass ich das nie wieder tun werde. Wenn ich das früher mal in der Vergangenheit getan habe, ich weiß es nicht, muss ein anderer beurteilen, aber ich bemühe mich, es nicht zu tun. Denn ich gebe den anderen ein falsches Bild, ich gebe ein halbes Bild und was. Ich habe zwar mein Recht verteidigt ich in dem Moment, dann für zwei Tage so und durch. Aber was habe ich getan, wenn ich die volle Wahrheit habe? Nicht alles betrachtet. Aber bin ich ein gewissenhafter Knecht, der das Wort richtig austeilt? Nein, bin ich nicht. Also wir müssen aufpassen. Auch da, wenn wir mit Schwester weit argumentieren, müssen wir zuerst auf der Bibel feststehen. Das, was wir von Schwester weit aufführen, müssen wir zuerst aus der Bibel erklären können. Ansonsten hat es keine Kraft und ich akzeptiere es auch von niemandem. Wenn du also mit Schwester White kommst und sagst, Schwester White sagt das und ich verlange ein klares Ruf mit dir, du kannst mir nichts zeigen, dann nehme ich nichts von Schwester White an, was du aufbringst. Nichts. Das ist mir sehr wichtig, weil Schwester White, ich habe da Schwester White voll auf meiner Seite, deswegen sage ich das mit Kühnheit. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt viele Verkündiger, die dann nur mit Schwester White handieren, aber aus der Schrift können sie ihre Lehre nicht beweisen. Oh, ich weiß nicht. Sollte jemand kommen und ihnen Schwester White wegnehmen, wie es ja sehr oft geschieht, und dann solche Leute kommen, die dann sagen, Schwester White war eine falsche Prophetin und führen da wirklich stichhaltige Beweise auf, und du lässt dich verleiten, ist dein ganzer Glaube mit Schwester White fortgeschwemmt. Du verwirrst Schwester White und weil deine Grundlage nur Schwester White war, ist alles weg, was du hattest und nicht. Kommt wieder zurück in der Welt und du findest dich wieder in den weltlichen Genüssen wieder. Und das ist sehr gefährlich.
Schwester Weiß sagt ja selber, wenn wir wirklich die Bibel hätten richtig studiert, wären ihre Zeugnisse gar nicht mitgegeben. Ich
bin überzeugt.
Aber es stimmt ja, also zuerst die Bibel, die Wahrheit und die Wirklichkeit dokumentiert. Zurück zur Bibel. Ich bin selber so. Die Bibel war manchmal für mich schwer zu verstehen, habe ich gerne Zeugnisse oder Bücher von Schwester Weiß, dann verstand ich die Bibel besser. Aber dann, wenn du mit Weltmenschen zusammenkommst, dann hast du nur über das im Kopf, was du gelesen hast von Schwester Weid. Und mit Weltmenschen kannst du nicht mit Schwester Weid kommen. Du musst mit dem Leben kommen. Und darum, ich will anfangen, die Bibel mehr zu studieren. Es ist leichter, Schwester Weid zu lesen. Und dann, weil es alles schon vorkommen müssen, die Wahrheit, die gesagt in der Bibel findet. Kann man nicht machen, wenn man nicht solche Sachen mit Weltmenschen, was selbst mit Assistenzen, dann viele Sachen ja von uns mit dem Scheiß wissen. Und mit denen kannst du nicht mit Schwester Weid kommen. Dann musst du in der Bibel kommen. Ja, bitte.
Ich gebe mir doch die Gelegenheit auch, bis wir dann zurückkommen. Vor allem so noch einmal, ob wir alle, ich frage noch einmal alle, gibt es noch irgendetwas, was ihr denen hinzufügen möchtet? War das mit einem klar?
Also ich möchte vielleicht zum Verständnis machen, ist mir kurz gerade eingefallen.
Okay.
Es gibt ja Menschen, jetzt sagen wir mal, die geistig behindert sind, denn der Geist ist auf der Stufe von einem kleinen Kind stehen bleibt, bevor sie jetzt groß werden. Ich denke, da ist das Problem, also das kann man vielleicht besser verstehen. Ne? Dass der behinderte Mensch, geistig behinderter Mensch, der auf der Stufe von einem kleinen Kind irgendwo stehen geblieben ist.
Wobei muss man unterscheiden wieder. Wenn die anfangen, wenn die schon fähig sind zu denken, wie beschränkt das auch sein mag, wenn sie fähig sind zu denken, werden sie schon anhand ihres Gewissens gerichtet. Wenn sie nach dem Gewissen handeln, offenbaren sie ja nur, dass sie es zulassen, dass der Geist dahin wirkt. Aber nach ihrem Erkenntnisstand auch. Also das überlasse ich dem Herrn.
Ja gut, wenn es nach dem Erkenntnisstand geht, das ist halt, die kleinen Kinder haben denselben Erkenntnisstand, oder?
Ob sie die Erkenntnis, die sie haben, und sei es auch nur Papa und Mama sagen das und das, auch wenn es nur das ist. Aber wenn du es weißt und wenn das Kind versteht und dagegen handelt, weiß ich nicht. Aber wenn das Kind nach dem Gewissen handelt, offenbart es, dass der gute Gott darin wirkt, am Herzen. Und Gott kann so einen dann beschreiben. Aber es ist sehr heikel, das Thema, da müssen wir. Wenn es um Babys geht, die nicht denken können, denke ich, ist es viel einfacher. Da können wir sagen, Kinder, Babys, keine Chance, Adam hat sie verdammt, keine Chance, Christus hat sie verdammt. Aber bei solchen, die jetzt anfangen, ist das gleiche wie bei Menschen, die jetzt Erwachsenen, die auch voll denken können. Man kann nicht sagen, ob der gerettet ist oder nicht gerettet ist. Das weiß nur der Mensch selber, ob er es glaubt, dass er gerettet ist oder nicht. Man kann schon sagen, und das wird in den Büchern offenbar. Aber warten wir, bis wir die Bücher in den Händen halten. So richten wir nicht zuvor. Weil wir können ihnen ein Herz schauen. Aber dort werden die Werke nämlich auch gezählt, die aus dem Herzen kamen. Im Gericht, in dem tausendjährigen Gericht. Wenn wir all das irgendwo wissen, wir werden glauben. Dinge, die wir jetzt nicht sehen, gesehen haben, weil wir sie nicht sehen konnten. Weil wir nicht zum Beispiel ständig mit den Menschen zusammen sind. Es gibt sehr viele Menschen, ich weiß, mein Chef zum Beispiel, der Adventist in der Gemeinde am Sabbat, da war er voll gemeindlich. Aber in der Woche war er voll Chef des Autohauses. Er war, ich habe ja im Autohaus gearbeitet und er war Chef Adventist und er war voll Chef. Da hat man nichts von einem Gemeindeglied gesehen. Doch, das soll ich nicht sagen. Er hat also schon sehr viel geholfen, wo er konnte und so weiter. Aber der Unterschied war doch sehr krass, das möchte ich nur sagen. Aber er hat schon Gutes getan, sehr oft. Auch während der Unterwoche, also das soll ich nicht sagen. Seht ihr, sehr oft drückt man das falsch aus, das soll nicht sein. Aber man hat den Unterschied schon krass gemerkt. Also am Sabbat war er voll Gemeindeglied und hat er auch über nichts anderes gesprochen. Aber wochentagsüber, da ließ er sich so richtig reinreißen in die. Aber dass ein guter Mensch ist im Herzen, dass er nach dem Guten sich sehnt, das schließe ich noch.
Hat jemand noch eine wichtige Frage?
In Unabhängigkeit, denn wer sollte gerettet werden, die Jesus nicht haben, werden ja auch gerettet werden, weil sie nach dem Gewissen haben. Aber die Babys, wenn sie auf die Welt kommen, haben ja noch kein Gewissen. Das muss ja erst noch geweckt werden.
Für die gilt das Prinzip, Aramat sich das an, dass das erzählt ist. Für beides können sie nichts, aber es ist beides wirksam. So wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus allen. Das ist meine Grundlage.
Und die kennen auch aber eigentlich nicht nachher die Gewissen, weil sie müssen doch auch die Welt geboren haben.
Ja, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt und hat die Welt
geboren. Sie erfahren die Neugeburt, weil Christus ihnen eine neue Natur schenkt. Adam hat ihnen eine verdorbene Natur geschenkt. Was haben sie dafür getan?
Also ohne Glauben.
Ohne das Glauben. Ohne Glauben. Ohne Glauben. Kommt gar nicht. Konnten aber auch nicht glauben, dass sie in Sünde leben. Sie konnten gar nichts. Deswegen ist es nur fair, dass Christus, dass das Blut Christi gehört.
Aber die Heiden, die nach ihrem Gewissen gehandelt haben, die mussten doch etwas glauben.
Natürlich. Jeder, der ich sagte ja vorhin, du lebst, was du glaubst. In dem Moment, wo du anfängst zu denken, glaubst du an etwas. Deswegen, ein Mensch ohne Glauben, den gibt es jemanden. Der glaubt irgendetwas. Irgendwas glaubt er. Der glaubt zum Beispiel, dass der Stuhl ihn hält, wenn er sich hinsetzt. Sonst würde er sich nicht hinsetzen, wenn er nicht glauben würde. Und Glauben heißt festes Vertrauen darauf. Wenn du nicht fest vertraust, dass der Stuhl dich hält, setzt du dich auch nicht hin. Dann stoßt du halt den Fuß dagegen und hoffst, dass es zusammenbricht. Oder prüfst, ob es zusammenbricht. Aber der Heide, so wenig Erkenntnis hat, oder wenn er überhaupt gar keine Erkenntnis hat vom Göttlichen, aber er handelt nach seinem Gewissen, er ist gerettet. Vorausgesetzt, er hatte nie die Gelegenheit, Christus von Christus zu hören. Oder? Und selbst wenn er hört, nur so wie er wenig gehört hat, würde basieren darauf, was er gehört hat. Und nicht mehr. Paulus drückt das aus in Apostelgeschichte. Er sagt, was geben sich die da draußen an, die zu richten? Wir sollen also nie einen Menschen richten, der da draußen ist, der noch nie gehört hat von seiner Erlösung. Was geben mich die an, sagt er? Die geben mich überhaupt nicht an. Aber die in der Gemeinde zu richten, das sollen wir untereinander. Setzt einen, der sagt, nehmt den Schwächsten unter euch und setzt den zum Richter. Wenn ihr miteinander nicht auskommen könnt, also das ist auch wichtig. Normal sollen wir untereinander als Christen auskommen können. Und das sage ich zu eurer Schande, sagt er. Wenn ihr untereinander rechtet, warum lasst ihr euch nicht viel lieber übervorteilen, sagt er? Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Aber wenn ihr unbedingt rechten wollt, dann nehmt doch den Kleinsten in der Gemeinde, setzt ihn zum Richter, zwischen der gegen sich ist. Das meint er. Mhm. Der am geringsten, der am wenigsten von sich hält, von dem setzt zum Richter. Wenn ihr euch schon untereinander nicht einigen könnt, es ist schon Schande genug, wenn sich die Christen nicht untereinander einigen können. Schande genug. Aber dann muss ein Richter, und das soll der Kleinste der Gemeinde sein.
Dankeschön. Die Kinder haben sich nur auf, oder Jugendlichen haben sich nur auf das vorbereitet. Das wollen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen, wie ich die Klasse gemacht habe.
Die Erfolg war das letzte Mal, dass wir den Anschluss haben. Was war denn mit dem Josef passiert? Weißt du, das ist Johanna. Weißt du noch, was mit dem armen Josef passiert war?
Die haben ihn in der Grube geschmissen.
Ja, wer hat ihn da reingeschmissen?
Fremde Leute.
Und das fremde Leute? Wer war das? Wer hat ihn in die Grube geschmissen?
Seine Brüder.
Seine Brüder waren das. Das ist schlimm. Hm? Die Brüder haben den Josef in die Grube geschmissen. Und wie weit hat man denn dann gelesen? War er noch in der Grube? Wo hat man aufgehört?
Wo sie ihn gekauft haben.
Ja, die haben ihn wieder rausgezogen und begraben. Ja, an wen?
Sie wollen ihn ja abtöten.
Ach, sollen sie ihn töten, ja. Und dann haben sie ihn in die Grube geworfen, haben sie ihn nicht getötet, aber es war auch schlimm, was du sagst. Es waren Taufleute gewesen, ne, aus einem anderen Land. Und wir werden mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber vorher hatte die Johanna uns ja so schön gesagt, dass die eigentlich neidisch gewesen sind, also die deshalb so böse waren, weißt du es noch? Ja. Und dann haben sie nämlich gedacht, oder das Böse, die böse Tat getan haben, dann haben wir ein schlechtes Gewissen gehabt. Und das war unser Stichwort, ne? Schlechtes Gewissen. Und freut mich auf eure Bibeltexte. Fragen wir erstmal die Johanna, ob der einen gelernt hat. Hast du einen Bibelvers gelernt? Ist ein?
Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Netz für ihren Jungen.
Ja, danke schön. Schön. Gut. Hat jemand ein Vers auswendig gelernt?
Ich.
Ja? Gut.
Dann darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen.
Ja. Mhm. Und vielleicht noch mal fragen, warum du den rausgesucht hast? Gibt es da einen Grund?
Nö.
Gibt es keinen Grund. Gut. Bitte, hast du eins gelernt? Ja?
Wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3, Vers 21.
Ja? Schön. Hast du einen Grund, weshalb du den rausgesucht hast? Warum nicht? Gut. Felix, hast du einen gelernt? Ja?
Besonders Geheimnis des Glaubens mit einem Gewissen erwarten. 1. Petrus 3, Vers 9.
Mhm. Ist das nicht gut? Das ist mir aufgefallen.
Bitte?
Das ist mir aufgefallen. Weil ich ihn aufgetragen habe. Und Benjamin? Hat kein Gelein.
Nein.
Gut. Dann nehmen wir die. Ja, das ist nicht wert. Dann nehmen wir die Karte zum Vorlesen jetzt.
Ich habe auch noch welche Fälle.
Aber ihr habt doch nicht alle auswendig gelernt, oder?
Sind die alle aufgeschrieben?
Ja, und die kommen jetzt dran. Okay, damit geht's jetzt los. Gut, dann fangen wir an mit deinem nächsten Vers.
Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen mit vor Gott geführt, bis auf diesen Tag. Apostelgeschichte 23, Vers 1.
Mhm, danke. Okay.
Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen mit Gott geführt, bis auf diesen Tag. Ob ich zu Geschichte
einfach. Ja,
Benjamin? Jesus bei uns, unser Wort, dass der, dass wir ein gutes Gewissen haben, mit beseitigen uns guten Wandel zu geben bei allen. Mit der Verheißung von Sachsen.
Danke, Maria?
Ich habe an meiner Gerechtigkeit festgehalten und werde sie nicht wandeln. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Mein Feind aber müsste verurteilt werden und meine Bild wieder Sache unterstreichen. Hiob 24, Vers 6.
Mhm. Gut, Felix? Ich habe keine Ahnung. Gut, du hast
das? Redet für uns. Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Hebräer 13, Vers 18.
Gut.
Ich glaube, es ist notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein in der Strafe, sondern auch um sich gegen uns zu lernen. Römer 13, Vers
1.
Alles schon gelesen.
Alles schon gelesen. Maria, hast du noch was? Auch schon gelesen? Philipp? Ach nee, du hast ja nicht gelesen. Hast du noch?
Ja. Ich danke Gott, dem ich diene von meinem Vorfahren. Herr, mit reinem Gewissen. Wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebeten Tag und Nacht. Timotheus 1, Vers 12.
Danke.
Darf euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbat. Kolosser 2, Vers 16.
Danke. Habt ihr noch? Jetzt ist das Ganze. Hast du noch das? Das ist der Letzte.
Ich danke Gott, den ich diene von meinem Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich eine Unterlass seine Gedenke in meinem Gebet schaue nach. 2. Timotheus 1, Vers 3.
Gut, dann danke
ich
euch. Das ist das Erste. Und ist jemand dabei, der sich gleich bei einem Vers überlegt hat, weshalb er den genommen hat? Hat er vielleicht besonders besonders aussagt, was euch gefällt oder irgendwas? Bisschen, habt ihr irgendwas Wort überlegt bei irgendwas? Nee, gibt's nicht. Ich weiß, das ist schwer, man fällt nicht immer das.
Die Frage, warum ist es wichtig, vor Gott ein reines Gewissen zu haben?
Ja? Anfang von Gewissen ist. Deshalb wichtig ist, ein reines Gewissen zu haben. Ist es wichtig, ein reines Gewissen zu haben? Ja, das schon. Der Benjamin hat es mir schon für ihn hergezogen? Nein, noch nicht. Aber kannst du die Frage beantworten?
Wer vielleicht einfach, wer spricht, wer versucht uns denn durch unser Gewissen zu lenken und zu führen? Mhm. Wer ist das? Gott versucht uns durch unser Gewissen zu führen. Und wenn wir gegen unser Gewissen gehen, gehen wir gegen
Gott.
Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein reines
Ja. So, Johanna, kommst du noch? Möchtest du ein bisschen abholen? Wir haben das Wort, wenn wir die ganze Zeit so nicht geredet haben. Weißt du, wer das auch ist? Ja, und was hatten die gemacht?
Ja,
und deshalb, und was passiert jetzt? Was müssen Sie jetzt machen?
Aus den Lappen rausgehen.
Ja, weil sie gesündigt haben. Ne? Mhm. Und weil Adam und Eva gesündigt haben, deshalb sind auch die Brüder so böse gewesen zum Josef. Ne? Mhm. So hat es schon einen Zusammenhang. Hier kannst du dir eingeben. So, dann haben wir noch ein kurzes Stück, aber trotzdem für jeden eine Frage. So, also wir sind ja so weit gekommen, dass sie den Josef in die Grube geworfen hatten und jetzt kamen die Kaufleute und da haben sie ihn schnell rausgezogen und wollten ihn verkaufen. Julia, was erkannte Josef, als er die Kaufleute sah und was tat er? Was erkannte er, als er die Kaufleute sah und was tat er? Maria, warum hörten die Brüder nicht auf Josefs Bitten? Felix, was tat Ruben, als er zurückkam und wozu ließ er sich überreden? Simon, was erzählten die Brüder ihrem Vater Jakob? Regie, wie reagierte der Vater Jakob, als er den Rock sah? Und Benjamin, wie dachten die Brüder über sich selbst und was machten sie mit ihrer Schuld? Das sind also ziemlich kurze Abschnitte, nur ich sage es dann immer vorher nochmal. Julia, was ist los? Was erkannte Josef, als er die Kaufleute sah und was tat er? Als Josef die Kaufleute sah, wurde ihm die schreckliche Wahrheit blitzartig klar. Klagenlos war sein Schicksal, dass man mehr fürchtete als den Tod. In seiner furchtbaren Angst flehte er den einen und den anderen Bruder an, aber vergeben. Einigen tat er wohl leid, aber Furcht vor dem Gespött der anderen schloss ihnen den Mund. Die Maria, warum hörten sie nicht auf zu bitten? Alle hatten das Gefühl, dass sie schon so weit gegangen waren, als dass sie jetzt noch den Rückzug antreten konnten. Verschonten sie Josef? Würde er zweifellos dem Vater alles über sie berichten und er würde ihre Grausamkeit gegen seinen Lieblingssohn nicht ungestraft hingehen lassen. So verhärteten sie sich gegen seine Bitten und übergaben ihn den heidnischen Händlern. Die Karawane brach auf und war bald verschwunden. Felix, was tat du? Als Ruben zurückkam, war Josef nicht mehr in der Grube. Voller Angst und Selbstvorwürfen zerriss er seine Kleider und fragte seine Brüder, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Als er Josefs Schicksal erfuhr und begriff, dass dieser nicht mehr zurückzuholen war, ließ er sich von den anderen zu dem Versuch überreden, ihre Schuld zu verheimlichen. Sie töteten eine Ziege, tauchten Josefs Grab in das Blut und brachten sie ihrem Vater. Was erzählten sie ihrem Vater? Deine Frage dann? Dem Vater erzählten sie, sie hätten den Rock auf dem Felde gefunden und fürchteten, er gehöre ihrem Bruder. Sie sagten sie, ob seines Sohnes Rock sei oder nicht. Richie, reagierte der Vater. Voller Unbehagen hatten die Brüder diese Begegnung erwartet. Aber auf solche herzzerreißende Seelenqual, solchen hemmungslosen Ausdruck des Schmerzes, wie sie ihn nun mit ansehen mussten, darauf waren sie nicht vorbereitet. Es ist meines Sohnes Rock, rief Jakob. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Vergeblich versuchten Söhne und Töchter ihn zu trösten. Er zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Aber auch die Zeit schien seinen Gram nicht zu lindern. Ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn, war sein Verzweiflungsruf. Und Benjamin, sie dachten sich bitte über sich selbst. Die jungen Männer, entsetzt über ihre Tat, verbargen aus Furcht vor den Vorwürfen ihres Vaters das Bewusstsein ihrer Schuld, die selbst ihnen groß schien, tief im Inneren. So, was ist heute mit der Geschichte? Julia, was erkannte der Josef auf einmal, als er die Kaufleute sah? Was hat er jetzt gefunden? Ja, oh, das war ein schrecklicher, schrecklicher Gedanke. Und was hat er gemacht?
Okay.
Ja, dass sie ihn nicht verkaufen sollten. Ja. Gut. Und Maria, warum haben die Brüder nicht drauf gehört? Ja, und vor wem hatten sie noch Angst? Ja, voreinander? Dass die anderen ihn auslachen?
Dass Josef nach Hause gegangen ist.
Genau, dass er dem Vater alles erzählt. Das wollten sie auch nicht. Also konnten sie irgendwie nicht mehr zurück. Das sieht man, wie schlimm die Sünde ist. Wenn er einmal angefangen hat damit. Felix, was tat der Ruben? Der war ja weg gewesen, als er zurückkam. Was hat er gemacht? Weißt du? Nee? Weißt du auch nicht, wozu er sich überreden ließ? Ja, und wie?
Letzte Woche hat er einen Flug gekauft.
Und welches Flug?
Nein, sie.
Ja. Aber was hat er, weiß jetzt jemand anderes, was der Ruben gemacht hat, als er zurückkam? Da wusste er ja nicht. Er kam zurück und hat geguckt, ob der Josef noch da ist. Was hat er gemacht? Wer weiß es? Bin er nicht ja, er war so entsetzt. Das war früher immer so ein Zeichen, dass man ganz entsetzt und traurig war, wenn man seine Kleider zerrissen hat. Also das war so schlimm. Er wusste überhaupt nicht, was er jetzt machen sollte. Sein ganz schöner Plan, den er hatte, der war ja jetzt kaputt gegangen. Er wollte ihn ja retten. Ja,
ja wahrscheinlich hat er gewusst, dass er ja die Verantwortung hat. Er war der Älteste hier. Mhm.
Hat jemand, und was haben die Brüder jetzt ihrem Vater erzählt?
Dass ihm ein wildes Tier zerrissen
hat. Ja, sie haben ihm den Rock gezeigt und haben gefragt, was haben sie ihn gefragt? Guck mal den Rock an und?
Ein wildes Tier, ja.
Vielleicht ist das der Rock ja von deinem Sohn, guck mal, den haben wir gefunden. Ja, ja so eine Liebe haben sie gekriegt. Und was hat der Jakob dann gemacht, der arme Ritchie?
Er hat seine Kleider zerrissen.
Auch seine Kleider zerrissen. Und?
Und ein kleines Tuch.
Ja, also so ganz, also nur so ein Tuch und so wie ein Sack. Ja. Und? Hat auch geweint. Mhm. Und gejammert. Und das war für ihn das Leben überhaupt nicht mehr schön. Also der Josef war weg und er hat ihn so lieb gehabt. Und niemand konnte ihn trösten. Das war ganz schlimm für ihn. Ja, sein Lieblingssohn, jetzt bringt ihn den Rock da mit Blut und ja, schon schlimm. Und Benjamin, was haben die Brüder über sich selber gedacht?
Sie waren entsetzt über sich.
Sie waren jetzt selber entsetzt über sich. Dadurch, weil der Vater so sehr traurig war, jetzt haben sie gemerkt, was sie eigentlich angerichtet haben. Haben sie sich alles gar nicht so überlegt. Und was haben sie mit ihrer Schuld gemacht, die sie ja doch gespürt haben? Ja, wo?
Aber die saßen dann vor dem Grund am Rand.
Ja, die Brüder, ja. Wo der Josef noch drin war.
Ja.
Ja, aber dann, so Benjamin gesagt hat, sie haben versucht, die Schuld zu übertünchen, nicht mehr dran zu denken, einfach an was anderes zu denken. Aber sie war trotzdem noch da. Sie haben versucht, sich selber zu belügen. Aber das funktioniert nicht. Das war schon eine schlimme Situation für sie auch. Aber eine Frage noch an alle. Was kann man am Leben der Brüder über das Wesen der Sünde erkennen? Vielleicht auf die Großen. Wenn man so die Brüder betrachtet, wie das so losging, was sieht man da über das Wesen der Sünde?
Und das eine Sünde manchmal viele andere nach sich zieht.
Ja. Und angefangen, sich zu verstricken. Und was Maria gesagt hat, ja, Normalerweise hätten sie den Josef vielleicht nicht verkauft, aber dann hatten sie Angst vor den anderen, hatten Angst, sie würde es dem Vater erzählen, und das Sünde ist ganz schrecklich, und man kommt aus eigener Kraft dann nicht wieder raus, man kann sich nur bei Heiland befreien.
Und das ist sehr wichtig, dass man in den Sitten eher dazu verleitet wird, zu sündigen, was man vielleicht allein nicht tun würde, dieses Gruppenwenden zwingend einführen, das so mitzumachen.
Der Ruben hatte ja versucht, sich abzusondern. Der hatte seinen Plan und ist gegangen. Aber ja, es hatte dann leider trotzdem nicht funktioniert. Da ist halt gleich was da geworden. Das stimmt schon. Gut. Ich denke, die Johanna hatte das letzte Mal das Wort so schön gesagt. Haben wir vorhin auch schon gesagt, was heißt. Das bei den Brüdern eigentlich so gekommen war, dass sie so böse waren, sagst du es nochmal?
Ja.
Weshalb konnten die den Josef nicht lieb haben?
Wegen, die wollten das Kleid haben.
Ja, und wie nennt man das? Wie waren die?
Neidisch.
Die waren neidisch, ja. Und das ist eine ganz schlimme Eigenschaft. Und das darf bei uns nie vorkommen. Das müssen, wenn das kommt, müssen wir uns das gleich von Heiland wegnehmen lassen. Müssen wir ihm das gleich geben. Und versuchen wir das nächste Mal Texte über Neid raus, was die Bibel dazu sagt. Na? Weil das war ja eigentlich die Ursache gewesen. Ja, ansonsten danke ich euch, dass ihr mitgemacht habt.